Aber ihr habt auch Glück, da vorne sind noch zwei frei und ich bin aufgestanden, den dürft ihr auch gern nehmen. Ah ja. Wir haben das schon gesungen heute Abend. Ich will dir nah sein und das ins Ausstrecken nach der Nähe Gottes. Und darum soll es wirklich gehen an diesen drei Abenden, dass die Abende so ein Ort sind für dich, wo du Gott wirklich nah bist, wo du auftankst. Ich weiß, es ist immer so, ne, Donnerstagabend, die Woche ist schon so fast rum, morgen noch der Freitag, man hat schon so viel erlebt und gewisse Müdigkeit. Aber die Lob- und Lehrabende sind echt ein Ort, da darfst du einfach kommen, darfst sein in den Armen Gottes und es einfach genießen. Und gerade bei diesem Thema Hohelied geht es wirklich darum, Gott nah zu sein und dann hoffentlich nicht nur hier heute Abend, sondern dass du was mitnimmst, tiefer und näher in Gottes Gegenwart und nä ja, Liebe einfach reinzukommen. Und ja, vielleicht fragst du dich, warum um alles in der Welt machen die eine Lehrserie im Gebetshaus über das Hohelied? Ja, also vielleicht fragst du es auch nicht, weil du bist ja hier, ne? Aber du hast gesehen, manche von euch kommen einfach, weil sie wissen, Lob- und Lehrabende, das ist immer toll, aber Hohelied, ja, das ist ja mit Abstand das seltsamste Buch in der Bibel, oder? Also es ist irgendwie so ein, also nicht mal ein richtiges Buch, es ist ein Lied, ne? Und ist so ein hebräisches, 3000 Jahre altes Liebeslied, erotisch und nicht jugendfrei, deswegen steht er draußen FSK 16 heute, ja. Einmal Spaß. Aber ja, und der Name Gottes taucht kein einziges Mal auf in diesem Lied. Also, warum um alles in der Welt beschäftigen ist immer Hohelied? Gut, dass du fragst. Das wollte ich nämlich gerade beantworten. Wir starten rein mit dieser Frage, warum um alles in der Welt das Hohelied? Und ich gebe dir heute Abend drei Gründe, das ist so ein bisschen die Einleitung in das Hohelied. Warum beschäftigen wir uns hier mit dem Hohelied und warum laden wir dich ein, dich persönlich damit zu beschäftigen und dich damit auseinanderzusetzen? Und ja, dann starten wir heute so ein bisschen ins Hohelied rein und werden, glaube ich, dann verstehen, warum wir das so feiern, warum wir sagen, wir machen jetzt nichts über den Römerbrief oder über die Offenbarung, sondern wirklich über das Hohelied, dieses seltsame Liebeslied. Okay, erstmal so ein bisschen was zum Hohelied. Das Hohelied ist ein Liebeslied und erzählt die Geschichte von König Salomo und Sulamith, so heißt seine Frau, ist eine erotische, romantische Liebesgeschichte. Und der König Salomo hat 1005 Lieder geschrieben. Ja, das heißt, den Könige, dass er 1005 Lieder geschrieben hat. Und von diesen 1005 Liedern hat er dieses Lied überschrieben mit: Es ist das Lied der Lieder. Ja, also sagt er mit von allen über 1005, also 1005 Lieder, die ich geschrieben habe, ja, ist das allerbeste Lied. Und noch mehr, er sagt, dass es das Lied der Lieder ist und im Hebräischen ist es so die höchste Superlativsteigerungsform. Also wir kennen das vielleicht von Jesus, er ist nicht einfach nur der größte König, er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren. Und Salomo beginnt sein Lied und sagt, das ist das Lied der Lieder, mit anderen Worten, er schreibt sozusagen Lied und schreibt drüber, also das ist das beste Lied, was je geschrieben wurde. Ja, das nennt man so künstlerische Demut. Ja, also wenn ich jetzt hier so einen Worship-Song schreiben würde und dann würde ich das so vermarkten und ich nenne den der beste Worship-Song, der je geschrieben wurde. Ja, also dann würden die meisten denken, es ist ein bisschen anmaßend, ja, aber es steht in der Bibel. Also hier wird behauptet, dieses Lied ist das beste Lied, was es überhaupt gibt. Und seit 3000 Jahren beschäftigt es die Bibelausleger, also erst die jüdische Tradition, jetzt seit 2000 Jahren auch uns Christen. Und seit 2000 Jahren wird dieses Lied enorm viel ausgelegt. Also erstaunlich, weil es ja also ein bisschen komisches Buch ist, aber du findest enorm viel Kommentare, enorm viel Bücher darüber. Und die allermeisten Bücher gehen darum, quasi dieses Lied auszulegen als ein Bild dafür, dass Gott dieser Bräutigam ist und sein Volk ist die Braut, oder anders gesagt, dass Jesus der Bräutigam ist und wir als Gemeinde die Braut Christi sind. Oder anders ausgedrückt, dass Jesus ein Liebhaber ist und du bist geliebt. Und diese allegorische oder manchmal typologische Auslegung vom Hohelied ist so der wichtigste Punkt, wie das Lied ausgelegt wird. Und im Neuen Testament können wir lesen, ja, wie Jesus zum Beispiel in Lukas 24 den Jüngern nach der Auferstehung erklärt hat, in allen Schriften, was ihn betrifft. Also er ist so durch 1. Mose, 2. Mose und so weiter ist durchgegangen, hat seinen Jüngern erklärt, und irgendwann kam er ins Hohelied und hat ihnen erklärt, was da über ihn drinsteht. Und Jesus sagt auch, dass wir die Schrift erforschen, oder die Pharisäer haben die Schrift erforscht, aber sie finden da drin kein Leben, weil die Schrift des Alten Testaments hat eine Funktion, es offenbart, wer Jesus ist. Es gibt ein Zeugnis von Jesus. Und warum studieren wir das Hohelied? Warum schauen wir uns das an? Weil dieses Lied mehr ist als irgendwie eine hebräische nette Dichtung über Salomo und Sulamit, sondern weil dieses Lied ein Zeugnis davon ist, wie Jesus als Bräutigam ist und wie wir als Braut sind. Okay, das heißt, man kann dieses Lied auch einfach so als hebräische Dichtkunst betrachten, ist vielleicht auch spannend, aber ich glaube, da wäre der Saal danach etwas leerer, ja, weil so interessiert sind wir dann doch nicht so. Man kann es auch auslegen natürlich, was die Bibel sagt über eine Beziehung zwischen Mann und Frau, und da kann man auch ganz, ganz viel Tolles rausziehen, aber was wir tun werden ist, wir schauen uns das Hohelied an, was sagt es über Jesus und was sagt es über uns. Das ist der erste Grund, warum legen wir das Hohelied aus, warum schauen wir uns das an, das Hohelied zeugt von Jesus. Der zweite Grund ist, dieses Thema, dass Jesus ein Bräutigam ist und wir als Gemeinde die Braut sind, ist in der Bibel absolut zentral. Also es gibt ja manche Themen, das taucht da mal auf und hier mal auf und du findest ab und zu mal was, aber dann gibt es die großen Themen, die ziehen sich vom Anfang bis Ende durch. Zum Beispiel das Reich Gottes ist so ein Thema, was sich durchzieht. Oder die ganze Erlösungsgeschichte zieht sich durch. Und auch das Thema Jesus als Bräutigam, das zieht sich durch. Es ist kein Randthema, sondern enorm zentral. Und das Hohelied ist sozusagen das dichteste Buch, um dieses, wir nennen das Brautparadigma hier im Gebetshaus, also die Sicht, Jesus ist Bräutigam, wir sind Braut, kann man da am tiefsten entdecken. Aber ich möchte so einen kleinen Exkurs machen, damit ihr mir auch glaubt, dass das Thema so zentral ist. Wir könnten da ganz viel Zeit mit verbringen. Aber dass die ganze Bibel darüber spricht, dass Jesus Bräutigam ist und du Braut bist. Es fängt schon ganz am Anfang an. Ja? Die Schöpfungsgeschichte, wie beginnt es? Am Anfang Gott schafft und dann schafft er Menschen. Und was ist das Erste, was passiert? Eine Hochzeit. Ja? Also das Erste, was passiert ist, Adam findet Eva. Ho! Wer ist das? Ja, und haut diesen romantischen Satz raus, Gebein von meinem Gebein. Ja, so, das ist die Wurzel der männlichen Romantik, ja, ist dieser schöne Satz, endlich Gebein von meinem Gebein. Ja, also wir haben einen langen Weg zu gehen. Und so beginnt es und es heißt dann, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird seiner Frau anhängen, die beiden werden eins werden. Und was da passiert zwischen Adam und Eva, sagt Paulus, dann ein paar tausend Jahre später, sagt, das ist ein großes Geheimnis und er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Also Paulus sagt, diese Schöpfungsgeschichte Adam und Eva ist von Anfang an ein Bild, der Sohn Jesus wird den Vater verlassen, um sie eine Braut zu holen, um damit eins zu werden. Damit beginnt die Bibel. Und diese Geschichte zieht sich dann durch, als Gott sich sein Volk erwählt, schließt er mit dem Volk einen Bund, so wie ein Ehebund. Ja? Er schließt mit dem Volk einen Bund und ab dann nennt sich Gott immer Ehemann oder Eheherr. Und bezeichnet sein Volk als seine Braut, als seine Frau. Und es zieht sich durch das ganze Alte Testament durch, wenn man da mal so ein bisschen mit offenen Augen liest, merkt man, dass diese Sprache überall ist, diese Liebessprache. Da heißt zum Beispiel auch, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und wenn Gott sein Volk zurückführt und sagt, ihr sollt nicht Götzen anbeten, dann sagt er nicht einfach, ich bin Gott, ihr seid mein Volk, betet gefälligst mich an, sondern er sagt, ich bin euer Bräutigam, ich bin euer Ehemann und ihr geht mir fremd. Und die ganzen Propheten, ihr könnt lesen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die verkünden diese Botschaft, hey, ihr seid in einem Bund, in einem Liebesbund mit Gott, ihr seid seine Braut, ihr seid geliebt, er hat euch getragen und groß gemacht und er kümmert sich um euch und ihr verlasst ihn, ihr brecht ihm das Herz. Und überall findest du diese, in Jesaja heißt es, der Schöpfer, das ist dein Gemahl, sagt Jesaja. Und Gott freut sich wie ein Bräutigam an dir, also überall ist diese Sprache. Und interessant ist dann auch, dass die Propheten nicht nur davon sprechen, dass Gott wie ein Bräutigam, dass Gott wie ein Ehemann fühlt und denkt über sein Volk, sondern Gott lässt die Propheten durch ihr eigenes Leben das demonstrieren. Also zum Beispiel findest du bei Hosea, dass Hosea das seltsamste prophetische Wort bekommt, das man nur bekommen kann. Gott spricht zu ihm und sagt, heirate eine Prostituierte. Also ich würde das prüfen und verwerfen, aber Hosea hat dieses Wort empfangen, heirate eine Prostituierte, dann heiratet er die und die schläft weiterhin mit anderen Männern und Gott sagt, jetzt, Hosea, kannst du endlich anfangen zu fühlen, was ich fühle über mein Herz. Weil du bist ein Prophet, der nicht nur redet, sondern du bist ein Prophet, der mein Herz teilt mit dem Volk. Und so wie es dein Herz schwer macht und dein Herz bricht zu sehen, dass deine Frau fremd geht, so geht es mir, weil mein Volk weggeht von mir. Er musste es mit seinem Leben demonstrieren. Oder Hesekiel, seine Frau stirbt und Gott sagt, trauer nicht, das ist ein prophetisches Zeichen. Also das zieht sich durch bei den Propheten und nicht nur im Alten Testament, sondern das Neue Testament beginnt damit, dass jemand auftritt, der sagt, ich bin der Wegbereiter, Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer beschreibt sich selbst, sein ganzer Job ist, er ist ein Freund des Bräutigams. Das ist in Johannes 3, da sagt er, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der, um den es geht, ich bin nur der Freund des Bräutigams. Mein Job ist, die Braut ready zu machen und bekannt zu machen mit dem Bräutigam. Johannes hat die Offenbarung, es geht hier nicht nur darum, dass die Sünden irgendwie erlöst werden, dass irgendwie das Lamm Gottes kommt, das hat er auch gesehen, aber er hat gemerkt, es geht um eine Liebesgeschichte. Und er ist der Freund des Bräutigams. Und dann kommt Jesus und Jesus sagt von sich, zum Beispiel in Matthäus 9, er ist der Bräutigam. Das ist diese Fastenfrage, ja, warum fasten die und wir fasten nicht und so weiter und so fort. Und er sagt, hey, der Bräutigam ist gerade da. Also auf einer Hochzeit fastet man nicht, ja. Also da isst man, da freut man sich. Wenn ich weggegangen bin, dann werdet ihr fasten. Und wo hat Jesus sein erstes Wunder getan? Puh, das kam ja, bam. Das erste Wunder hat er getan auf einer Hochzeit. Und zwar, obwohl er gar nicht wollte, aber er konnte nicht widerstehen. Er hat gesagt, nee, ist noch nicht meine Zeitpunkt gekommen. Und Maria hat gesagt, ich kenne den, macht einfach, was der sagt. Ja. Und Jesus hat gesagt, oh, Hochzeit und zu wenig Wein da, das geht nicht. Ja. Auch interessant, ob das in dein Gottesbild reinpasst. Ja. Also alle sind schon mehr oder weniger gut dabei und feiern und Gott sagt, ah, zu wenig Wein. Ja. Und Jesus macht richtig viel Wein, sodass die alle richtig viel noch trinken können. Und dann steht da der Satz, und dadurch offenbart er seine Herrlichkeit. Also Jesus ist tief im Herzen im Bräutigam. Und wenn Jesus erklärt, was seine Mission ist, nämlich das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen, sagt er, das Reich Gottes ist einfach, da ist ein Vater, ein König und der bereitet seinem Sohn eine Hochzeit. Das ist die Weltgeschichte mal zusammengefasst. Da ist ein Vater, der hat einen Sohn, der heißt Jesus, ist Bräutigam, der sucht eine Braut. Das ist die Weltgeschichte. Alles andere sind so Randnotizen, ja, so Sündenfall und alles, was da so passiert ist, alles Randnotizen. Die große Geschichte sagt, das Reich Gottes geht um ein Thema, ich liebe Menschen und ich will eins werden mit ihnen. Paulus greift es aus, wir gehen jetzt nicht in die Stellen alle rein, aber er nimmt immer wieder dieses Brautparadigma. Ich finde es so schön, er sagt zu einer Gemeinde, sagt er, ich habe euch verlobt, einen Mann, wie lebt ihr denn? Also er hat das gesehen, die Gemeinde ist verlobt mit Jesus. Und wie endet die Bibel? Die Bibel endet, wie sie angefangen hat, mit einer Hochzeit. Also ich würde dir sehr raten, das Buch immer bis zum Schluss zu lesen, weil zum Ende wird es richtig gut. Ja, das ist ganz deprimierend, wenn man die Offenbarung rauslässt. Aber am Ende der Offenbarung heißt es, dass das Hochzeitsmahl des Lammes. Und seine Gemeinde aus allen Völkern, Nationen und Sprachen versammelt sich und es wird eine Hochzeit gefeiert. Das heißt, wir Christen sind eigentlich totale Romantiker. Ja? Wir leben in einer Liebesgeschichte und unser ganzer Job ist, die Liebesgeschichte zu vollenden. Und die Offenbarung endet damit, dass es heißt, der Geist und die Braut rufen, komm Herr Jesus. Das heißt, ganz am Ende, die letzte Seite des Buches sagt, dass die Gemeinde, wir als Braut, dass wir zum Schluss in einer Identität der Braut Christi sein werden. Das heißt, nicht nur Diener, sondern Braut, Geliebte. Und wir werden voller Verlangen rufen, in Übereinstimmung mit dem Geist, komm Herr Jesus. Und das ist so ein Schnelldurchlaufen, man könnte viel, viel mehr noch dazu sagen. Aber warum ist das so bedeutsam, Jesus als Bräutigam zu kennen? Weil jede Offenbarung, die du über Gott hast, definiert deine Beziehung zu ihm und definiert, wie du dich siehst. Also wenn du zum ersten Mal die Offenbarung hast, dass Jesus dein Retter ist, dann hast du auch gleichzeitig die Erkenntnis, dass du Rettung brauchst, dass du ein Sünder bist, aber dass er deine Sünden wegnimmt und du bist dankbar und sagst, Gott, ich war ein Sünder und du hast mich erlöst und mir vergeben, ich danke dir. Das heißt, du bist Retter, ich bin Sünder, aber ich bin jetzt dankbar, erlöst, danke, oder? Die Offenbarung, dass er Retter ist, sagt uns, wir sind Sünder, aber er rettet uns, wir sind jetzt gerettet, wunderbar. oder die Offenbarung zu sehen, dass Jesus nicht nur der Retter ist, sondern dass er unser Lehrer ist, unser Rabbi, dem wir nachfolgen, gibt uns die Offenbarung, wir sind seine Jünger, wir folgen ihm nach, wir sind Nachfolger, wir sind Schüler, wir lernen von ihm und wir setzen das um. Wir sind nicht einfach nur gerettet, sondern unser Leben richtet sich nach dem, was er sagt. Und wenn wir dann irgendwann die Offenbarung kriegen, er ist der König, dann heißt es, wir sind Teil seiner Armee, wir sind seine Diener, wir tun, was er sagt, wir sind gehorsam, wir führen aus, er ist der Chef und wir nicht. Und viele Christen kennen nur diese Dimension von Gottes Beziehung. Dankbar für die Rettung und das ist so groß und das können wir gar nicht übertreiben, aber es ist nicht alles. Zu sagen, ich bin Nachfolger, ich bin Jünger, das ist so groß, aber es ist nicht alles. Er ist der König, ich bin sein Diener, das ist groß, aber das ist nicht alles. Du bist mehr als ein Empfänger seiner Gnade, du bist mehr als ein Empfänger von Befehlen, du bist eine geliebte Braut, in die Jesus verliebt ist, an der er sich freut, für die er alles gegeben hat. Weil in der Tiefe seines Herzens ist Jesus ein Bräutigam. Wir alle kennen den Satz, Gott ist Liebe. Das ist das Tiefste, was Gott definiert, dass er durch und durch Liebe ist. Und wenn wir auf Gott schauen, sehen wir, er ist Liebe, er ist der Vater. Das ist die tiefste Offenbarung, die wir über Gott haben können. Und wenn wir Jesus anschauen, ist das Tiefste, was wir sehen können, ist, er ist Bräutigam. Und wenn wir das anfangen zu sehen, dann sehen wir uns als Geliebte, als die, nach der er Verlangen hat, als Braut. Und das ist eine ganz andere Beziehungsebene, oder? Das ist nicht nur so eine Chef-Angestellter-Beziehung, da verbringt man Zeit miteinander, weil man einander liebt. Das ist plötzlich schön, Gemeinschaft zu haben. Da beschenkt man sich, da genießt man einander. Und deswegen ist das Brautparadigma so wichtig. Die Herausforderung ist für uns Männer, wenn wir darüber nachdenken, Jesus ist Bräutigam, und uns dann so im weißen Kleid sehen, ja, dann lässt es unser Herz erstmal nicht höher schlagen, sondern wir denken, ja. Bei diesem Thema geht es nicht darum, dich zu entmännlichen oder dich im weißen Kleid vorzustellen, sondern es zeigt einfach nur die Tiefe und Intensität der Gottesbeziehung. Also auch wir Männer sind Teil der Braut und sind geliebt und verlieren dabei nicht unsere Männlichkeit. Die Frauen müssen ertragen, Söhne Gottes zu sein, ja. Das sind alle Söhne Gottes. In der Bibel werdet ihr immer nur als Brüder angesprochen, ja. Und wir müssen halt als Männer irgendwie mit der Braut klarkommen, ja. Aber das ist einfach nur die Intensität von Beziehung. Okay, also, warum beschäftigen wir uns mit dem Hohelied? Weil dieses Brautparadigma so zentral ist von Anfang bis Ende und weil das Hohelied uns hilft, das so komprimiert und tief zu verstehen wie sonst nirgends in der Bibel. Okay, ich habe noch einen dritten Grund und dann legen wir es so richtig los. Der dritte Grund ist ein rein pragmatischer Grund. Wir beschäftigen uns mit dem Hohelied, damit wir alte Wahrheiten neu entdecken. Wir beschäftigen uns mit dem Hohelied, damit wir alte Wahrheiten neu entdecken. Alles, was ich lehren werde aus dem Hohelied, könnte ich dich auch lehren aus dem Johannesevangelium, aus dem Römerbrief oder sonst wo. Aber das Problem ist, dass wir das teilweise schon so oft gehört haben, dass es uns nicht mehr berührt. Und wir Christen, wir haben manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir denken, nur weil wir die Worte, die Vokabeln kennen, würden wir die Realität kennen. Und wir gebrauchen dann manchmal dieselben Worte, aber meinen was ganz anderes. Da spricht dann jemand von der Liebe Gottes, total begeistert und du sagst, kenne ich, abgehakt. Und deswegen ist so wichtig, dass wir hinter die Vokabeln zu einer Erfahrung kommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Auto, ja, ich sage Auto, dann jeder von uns hat ein Bild im Kopf, ein Auto, ne? Und jeder von uns hat auch gewisse Erfahrung. Und wir alle denken Auto, aber jeder denkt ein bisschen was anderes. Manche denken an sowas hier, ja. Haben wir das Auto? Genau, hier, ja, neuer Audi, auch noch E und so, gell? Also ganz ökologisch, ja, man denkt, das ist ein Auto, ja, das denkt der eine, wenn er hört Auto, ja, der nächste denkt da dran, ja, Auto, denkt an sein eigenes Auto und sagt, es rostet weg, ja, das ist Auto, ja, der nächste denkt an Auto, das nächste Bild, gibt keine nächsten Bilder mehr, okay. Ich hatte noch gegoogelt, hässliche Autos, das wäre das nächste Bild gewesen, das ist wirklich das hässlichste Auto, ich weiß gar nicht, wie man sowas produzieren kann. Und wir hätten noch einen schönen Bugatti Veyron gesehen, ja. Und ihr könnt es wegmachen. Der Punkt ist einfach nur, ich sage Auto und jeder denkt was anderes. Ah ja, genau, hier, das hässlichste Auto, oder? Also, ich weiß gar nicht, ob das jemand gekauft hat. Und hier wäre noch eine bisschen schönere Geschichte. Und versteht ihr, das sind alles Autos, aber es ist ein großer Unterschied, ob du das dritte oder vierte fährst. Ne? Also, und es ist auch ein Unterschied, ob du das Auto nur in deinem Kopf hast oder ob du es schon mal gefahren bist. Und so sage ich, Gott ist gütig und wir sagen alle, mhm. Ich sage, Gott liebt uns und wir sagen alle, mhm. Aber manche von uns fahren in so einem verrosteten Käfer, ja, und dann sagen, ich weiß, wie das Auto ist, ja. Und der andere, im Bugatti vorbei, ja. Und jeder spricht vom selben, aber die Realität, die Wirklichkeit, die man drin erfährt, ist oft unterschiedlich. Und deswegen studieren wir das Hohelied, weil Hohelied sagt uns nichts anderes, was die Bibel sonst sagt, aber es sagt es uns anders. Zum Beispiel, ich könnte euch heute aus Römer 5 eine wunderbare Lehre darüber halten, dass als du noch Sünder warst, Christus dich gerettet hat und damit seine Liebe erweist an dich. Yeah, come on, oder? Dann würde ich dann 40 Minuten darüber sprechen und mein Kernsatz wäre dann, Gott liebt dich. Und du sitzt da, Auto, kenne ich, weiß ich. Deswegen schauen wir ins Hohelied und tun dieselben Wahrheiten entdecken, aber da steht dann plötzlich nicht, es steht kein einziges Mal im Hohelied, dass der Bräutigam die Braut liebt. Aber es steht hunderte Male irgendwie da. Zum Beispiel, einer meiner Lieblingssätze im Hohelied ist, dass der Bräutigam zur Braut sagt, du hast mein Herz geraubt. Mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Als du mich das erste Mal angeschaut hast, war ich verliebt. Und so, ich sehe in euren Gesichtern sofort, hat man ein anderes Empfinden, oder? Es ist ein Unterschied, ob er liebt dich halt oder du hast sein Herz geraubt. Und wenn du deine Augen zu ihm erhebst und zu ihm sprichst und sagst, Jesus, dann bibbert sein Herz und er fließt über in Liebe. Versteht ihr, es ist dieselbe Wahrheit wie in Römer, aber irgendwas macht es neu mit uns. Deswegen schauen wir uns das Hohelied an. Also erstens, wir schauen uns das Hohelied an, ist das beste Lied der Welt und es offenbart Jesus. Zweitens, wir schauen uns das Hohelied an, weil das Brautparadigma so wichtig ist und im Hohelied ganz zentral oder ganz fokussiert beschrieben wird. Und drittens, wir schauen uns das Hohelied an, um alte Wahrheiten neu zu entdecken. Wie machen wir das? Wir haben nur 3 Abende und ich habe jetzt 20 Minuten mit der Einleitung verbracht. Das heißt, wir haben noch 2,5 Abende. Okay? Mit anderen Worten, wir werden es nicht erschöpfend behandeln können. Ja? Also zum Beispiel Mike Bickle, der hat eine 24-teilige Serie und hat danach da 2 Bücher draus gemacht, ja, und hat zu jeder Blüte und jedem Duft, den du findest im Hohelied, hat der irgendwie eine halbe Seite geschrieben mindestens. Das werden wir nicht machen, sondern was wir tun werden ist, dass wir heute so die Einleitung des Hohelieds anschauen und da so Zeile für Zeile durchgehen und dann die nächsten beiden Male einmal uns den Bräutigam anschauen, also wer ist Jesus im Hohelied? Und das wird der absolute Hammer. Wir werden einfach da sitzen und ich stehe halt, aber ja, werden uns einfach ihn anschauen, so, wie schön er ist. Und beim nächsten Mal werden wir dann, also beim dritten Abend, werden wir uns anschauen, wer ist die Braut? Und wir werden uns die Reise der Braut anschauen und du wirst merken, ups, das bin ja ich. Und du wirst merken, wer du bist, deine Identität, wie er über dich fühlt. Und ich werde diese Reise der Braut im Hohelied beschreiben und an manchen Stellen wirst du vielleicht merken, genau da bin ich gerade. Und ich liebe es. Ich kann fast jede meiner Lebenszeiten, wo ich bin, immer mit irgendwas verorten, was im Hohelied beschrieben wird. So wunderschön. Und da habe ich plötzlich eine Sprache dafür. Es gibt viele Leute, die viel gelehrt und geschrieben haben über das Hohelied. Einen möchte ich euch noch vorstellen. Das ist Bernhard von Clairvaux. Der ist schon ein paar Tage beim Herrn im 12. Jahrhundert gelebt. Der hat 15 Jahre lang das Hohelied studiert und ausgelegt und hat dann 86 Predigten darüber gehalten. Aber er ist nur bis zu Kapitel 3, Vers 5 gekommen. Ja. Also einfach nur, um euch zu sagen, was wir tun werden, ist, ich gebe euch einen Zugang zu diesem Buch und dann könnt ihr loslegen. Ja. Aber die 3 Abende, ich verspreche es euch, reichen euch völlig, um die Kerngedanken und die wichtigen Dinge zu empfangen und zu erleben. Ich will nur, was ich ausdrücken möchte, ist, es gibt da viel zu entdecken. Okay, wir starten. Seid ihr ready? Okay, wir schauen uns die ersten Verse an, Verse 2 bis 4, den ersten hatten wir schon, das Lied der Lieder von Salomo. Ja? Und dann startet das Lied rein und diese ersten 4 Verse sind quasi wie Überschriften oder wie die Kernverse oder Slogans oder die Themen, die sich dann entfalten im Hohelied. Und diese ersten Verse sind so dicht, also so voll, so reich. Ich habe die schon dutzende Male als Gebetsliste gebetet und einzelne Sätze davon, das sind theologische Welten in einem Halbsatz. Okay? Und wir gehen da jetzt mal ein bisschen durch. Hohelied 1 ab Vers 2. Wunderbar. Da ist es, die Braut spricht hier: Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name, darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen, der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein, mit Recht liebt man dich. Wie gesagt, eine hebräische Liebesdichtung und wir schauen uns an, was sagt das über uns, was sagt das über Jesus und was sind da die geistlich tiefen Wahrheiten, die wir rausziehen können. Das Hohelied und diese ersten Verse hier geben uns ein Paradigma von, wie Gottes Beziehung aussehen kann. Also es gibt uns sozusagen, wie kannst du deine Beziehung mit Jesus leben? Wie wünscht er sich, dass sie aussieht? Und das Hohelied beginnt damit, dass die Braut sagt, oh, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gebetet hast, ja? Die Braut drückt es so aus, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Was hier der Kerngedanke ist, ist, der Kuss ist einfach eine Metapher für Intimität, oder? Also, du hast deinem Chef heute Morgen nicht einen Kuss gegeben, ja? Weil da ist nicht diese Nähe, aber deiner Frau hoffentlich, ja? Also, versteht ihr? Also, der Kuss ist einfach ein Ausdruck für, da ist eine Innigkeit, eine Nähe, eine Intimität da. Und die Braut sagt, oh, ich will mehr als nur danke, dass du mich gerettet hast. Ich will, dass du mich küsst. Ich will, dass wir eine Liebesbeziehung haben. Ich will, dass du mich tief berührst, über mein Verstehen hinaus mir kommunizierst, was du für mich fühlst. Und das ist nichts, was irgendwie so für die Superheiligen, die da ganz super unterwegs sind, ist, sondern das ist, wofür wir alle gemacht wurden. Das ist, als Gott dich erdacht hat, hat er nicht in erster Linie gedacht, oh, was kann der für mich schaffen? Was kann der so produzieren? Ja, für was brauche ich den? Er hat gedacht, ich habe Sehnsucht nach jemandem und dann hat er dich gemacht und jetzt hat er Sehnsucht nach dir und will, dass ihr euch gegenseitig liebt. Dafür wurdest du gemacht. Und der neue Bund, also durch Jesus, wenn du mit Jesus in Beziehung lebst, dann ist der Standard, den der neue Bund setzt, ist, ich werde nicht müde, das zu sagen, vom Kleinsten bis zum Größten werden ihn alle kennen. Und vielleicht weißt du das, dass in der Bibel das Wort kennen auch verwendet wird für Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Ja? Also dieses Wort erkennen bedeutet innige, schamlose Gemeinschaft, sich einander schenken, genießen. Und dieses Wort für Sexualität zwischen Mann und Frau wird verwendet für deine Gottesbeziehung. Das heißt nicht, dass irgendeine sexuelle Komponente mit Gottes, bitte, ja, nicht so denken, aber die Intensität von Gottesbeziehung wird mit diesem Wort beschrieben. Also so, wie auf die tiefste Ebene Mann und Frau sich einander schenken und genießen können, genau so sucht Gott Beziehung mit dir. Und das gilt im neuen Bund vom Kleinsten bis zum Größten. Und ich sage immer, wenn du hier drin bist und du sagst, boah, ich bin der Kleinste, ich habe noch keine Ahnung, die sind alle so superheilige Christen um mich rum und ich weiß gar nichts, dann gilt das für dich, weil vom Kleinsten, der ist berufen in eine tiefe, innige Liebesbeziehung mit Gott. Und ich sage auch immer, wenn du sagst, ich bin der Größte hier, dann gibt es auch für dich Hoffnung. Ja? Also alle sind berufen, du bist berufen, nicht nur von Gott gerettet und geführt und versorgt und irgendwie was für ihn zu tun. Nein, du bist berufen, ihn innig zu lieben. Und die Braut sagt, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Und die Rabbiner, die legen es seit 3000 Jahren so aus, dass die Küsse des Mundes die Küsse des Wortes Gottes sind. Also dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also dass der Kuss des Wortes bedeutet, die Braut ruft, ich will nicht nur irgendwie Theologie studieren, ich möchte, dass dein Wort mein Herz küsst. Ich möchte, dass es tief mich berührt, dass was mit mir macht, dass ich es fühlen und schmecken und erleben kann. Ich möchte dir begegnen in diesem Wort. Und obwohl wir die Bibel lieben und obwohl wir sagen, dass es das inspirierte Wort Gottes und alles drum und dran, sind wir keine Buchreligion. Wir sind keine Buchreligion. Wir glauben nicht an ein Buch. Wir folgen nicht einem Buch, sondern wir folgen einem lebendigen Wort. Und die Braut sagt, ich möchte nicht nur Bibel wissen, ich möchte dich kennen, ich möchte dir begegnen, ich möchte dich schmecken und dich sehen, ich möchte, dass diese Seiten lebendig werden und dass es mein Herz neu erfrischt. Und wie empfangen wir die Küsse des Wortes? Es beginnt damit, dass wir das Wort Gottes nehmen und es zu ihm zurückbeten und ihn bitten, dass er uns damit küsst. Du kannst auch anders ausdrücken, wenn dir das gerade zu krass ist, ja, dann kannst du sagen, offenbar mir das, ja, sehr fromme Sprache, da wissen wir auch nicht genau, was damit gemeint ist, aber wir können es beten. Also wir nehmen die Bibel und wir sprechen es zu ihm zurück. Und das ist das ganze Geheimnis. Also versteht ihr, ich werde euch ganz viel, also gerade die nächsten beiden Sessions, so tollen Input geben und so tolle Sätze und wie auch immer aus dem Hohelied, aber meine Stimme wird dein Herz nicht verändern. Aber deine Stimme, wenn du diese Worte aussprichst, ein Unterschied, ob ich dir sage, du hast Jesus das Herz geraubt oder ob du dich hinsetzt, du nimmst dieses Wort und sagst, Jesus, ich habe dir das Herz geraubt. Oh, küss mich mit diesem Wort, lass eine Offenbarung werden. Was würde passieren, Jesus, wenn du mich damit berührst und ich rumlaufe als der oder die, die das Herz Gottes geraubt hat? Oh, ich will das spüren, ich will das erleben, ich will diese Leidenschaft, ich will diese Liebe, ich will dich sehen als Verliebten in mich. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes und dann sagt er, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein, oder sagt die Braut, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Sie begründet das. Warum will sie intime Beziehung? Warum will sie den Kuss des Wortes? Warum will sie das empfangen? Weil sie sagt, deine Liebe ist köstlicher als alles andere. Sie sagt, es gibt nichts, was schöner ist als deine Liebe. Psalm 104 sagt, Wein erfreut das Menschenherz. Hast du vielleicht auch schon festgestellt, ja? Wein erfreut das Menschenherz. Also Wein ist so ein Bild für Dinge, die gut von Gott geschenkt sind, die einfach uns gut tun, die wir gerne machen. Und die Braut sagt, aber deine Liebe ist besser, köstlicher, schöner, genussbringender, besser als alles andere. Das heißt, wenn du sagst, boah, die Tage, es war so schön und die Sonne hat geschienen und der Schnee und ah, wie auch immer, das ist so schön, die Natur, oder? Von Gott geschenkt und gegeben und die Braut sagt, das ist so schön, aber deine Liebe ist so viel schöner. Oder die Braut sagt, hey, alles, was mir Vergnügen bringt, das beste Essen, die schönste Gemeinschaft, die beste Freundschaft, Partner, was auch immer, all das ist nicht so schön, wie wenn du mich küsst mit deiner Liebe, wenn du mich berührst, wenn du und ich, weil ich wurde geschaffen hin zu dir und mein Herz ruht erst, wenn es ruht in dir. Wenn wir diese Tiefe erleben. Und so ruft die Braut aus und sagt, oh, ich will diesen Kuss, weil deine Liebe besser ist als alles. Und dieser Satz, ich habe ihn so oft gebetet. Ich habe so oft genommen und gesagt, Jesus, deine Liebe ist besser als alles andere. Ich will, dass kein Götze in meinem Leben ist. Ich liebe diese schönen Dinge, die du mir schenkst und ich erlebe dich darin, aber ich will nicht, dass irgendwas davon mir wertvoller wird als einfach du und ich. Ich will immer dich zuerst wählen, weil deine Liebe, deine Gegenwart, dich zu sehen, ist so viel schöner. Und sie sagt damit auch, deine Liebe ist besser als all die Freude, die mir Sünde verspricht. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, das Konzept von Sünde funktioniert deswegen, weil es uns sagt, es bringt uns Freude und es ist tatsächlich so, oder? Also keiner sündigt ja und sagt, das ist was ganz Schreckliches und jetzt mache ich es halt. Nee, wir machen es, weil wir versucht werden, zu lästern, schlecht zu reden, weil irgendwie tut es uns gut und baut uns auf und irgendwie, ja. Und dann reden wir halt schlecht über andere. Das machen wir, weil wir so ein Vergnügen draus haben und erst später zahlen wir die Rechnung und merken, wie es unser Herz bitter macht. Aber zu sagen, deine Liebe, Gott, ist köstlicher als Wein, heißt, Heiligkeit kommt durch Genuss. Heiligkeit kommt durch Genuss. Heiligkeit ist nicht, ja? Und viele Christen haben diese Tradition gelernt. Heiligkeit bedeutet, du darfst keinen Spaß haben, es ist alles schrecklich, alles böse, alles du bist am besten weiß oder schwarz gekleidet, in einem Loch und fertig, ja? Ich überspitze ein klein bisschen. Aber die Wahrheit ist, es ist leicht, Versuchung Nein zu sagen, wenn du voll bist von seiner Liebe. Und immer wenn ich merke, es gibt Bereiche, boah, da bin ich versucht oder da fange ich an, anderem Zeug hinterher zu rennen. Ah, das Problem ist nicht diese ganzen bösen Dinge und ich bekämpfe die ganzen bösen Dinge. Nein, mein Problem ist, ich bin gerade nicht satt in deiner Liebe. Und es ist ein viel schönerer Weg, als Sünde zu bekämpfen, als sich mit Jesus zu beschäftigen. Und das verändert dein Herz. Okay, da könnte man noch viel zu sagen, aber die Zeit arbeitet gegen mich. Die Liebe Gottes ist köstlicher als Wein. Wein ist etwas, wenn du es trinkst, du schmeckst es, du siehst es, wenn du genug trinkst, hast du genug Auswirkungen und du merkst was davon, okay? Und dieses Bild verwendet die Bibel für die Liebe Gottes. Es ist mehr als ich weiß, dass Jesus mich lieb hat. Nein, es ist ein, ich trinke es und ich spüre, wie es mich, wie es schmeckt und spüre die Auswirkungen auf mich. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name, darum lieben dich die Mädchen. Machen das ganz kurz, aber der Grundgedanke hier ist, der Name ist immer das Wesen Gottes. Jesus sagt, ich habe ihm deinen Namen offenbart. Ich habe ihm gezeigt, wie du bist. Gott hat sich offenbart. Es ist ausgegossenes Salböl. Der Duft, wie schön Gott ist, ist offenbart. Der Heilige Geist offenbart es. Und dann heißt es, und darum lieben dich die Mädchen. Wenn du wachsen willst in Liebe zu Gott, ganz einfach, beschäftige dich mit ihm. Bitte um Offenbarung. Je mehr du ihn siehst, desto mehr wirst du ihn lieben. Je mehr du schmeckst, je mehr du, desto mehr liebst du ihn. Es ist kein Akt des Willens, ich muss jetzt Gott mehr lieben, sondern es ist ein Akt von, je mehr, wenn ich sehen würde, was Paulus sieht, würde ich dich lieben, wie Paulus dich liebt. Und deswegen, Geist der Weisheit, Geist der Offenbarung, öffne meine Augen, dass ich Jesus sehe. Das heißt, das Konzept von, wie wachsen wir in Liebe, ist, wir schauen Jesus an, wir bitten ihn um Offenbarung, wir bitten ihn, dass wir ihn mehr sehen, weil je mehr wir ihn sehen, desto mehr werden wir ihn lieben. Und jetzt kommt ein extrem wichtiger Satz, der dein Leben für immer verändern kann. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Zieh mich dir nachlassend ein. Mike Bickle nennt diesen Satz the twofold life vision, die zweifache Lebensvision der Braut. Er sagt, das sind zwei Pole, das sind zwei Dinge, da ist eine Spannung drin und beides ist bei der reifen Braut, ist es verankert im Herzen, das ist ihre Lebensvision, dafür lebt sie. Und sie beginnt damit, der erste Satz ist, zieh mich dir nach. Sie sagt, Jesus, zieh mich zu dir. Wir haben das vorhin gesungen, zieh mich in dein, oder ich will in deiner Nähe sein. Ich will dir nah sein, ich will dich schmecken, ich will dich spüren, ich will diese innige Liebesbeziehung. Und nicht nur in den Zeiten, in denen ich beim Lola bin oder im Gebetsraum oder wo auch immer, sondern mein Leben soll durchdrängt sein von dir und ich will deine Nähe in meinem Leben haben. Ich will jemand sein, der vertraut ist mit dir, der... Das ist meine Sehnsucht, dass es erst an der ersten Stelle ist, dass das erste Gebot, Gott zu lieben, ganz, ganz groß ist. Und das reicht und das ist genug. Und sie sagt bewusst, zieh mich. Mike Bickle sagt immer, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es braucht ihn, dass er unser Herz erweckt und berührt, dass wir ihn mehr lieben können. Und deswegen streckt sich die Braut aus und sagt, Jesus, zieh mich zu dir. Komm, erweck mich, hol mich zu dir, damit ich dich mehr liebe. Und was sie hier sagt ist, mein Lebenserfolg, meine Lebensvision ist, Erfolg ist für mich, wenn ich dich liebe. Und das ist unglaublich tief, wenn wir das verinnerlichen, wenn der Erfolg deines Lebens darin besteht, zu lieben. Das Größte, was du je tun kannst, ist zu lieben. Und wir messen Erfolg meistens darin, wie viel Geld wir machen, wie viele Freunde wir haben, wie viele Häuser wir besitzen, wie viel, welches von den Autos da vorne wir fahren. Ja? Oder wenn wir da ein bisschen so geistlicher sind, ja, dann sagen wir, ja, wie viele Menschen ich zu Jesus geführt habe oder wie groß meine Gemeinde ist oder was auch immer die Sachen sind. Aber das ist nicht Erfolg für die Braut. Für die Braut ist Erfolg. Ich bin erfolgreich, weil Gott liebt mich und ich liebe Gott. Das ist mein Erfolg. Und meine Lebensvision ist, am Ende meines Lebens will ich so verliebt sein in Gott. Und da will ich näher hin. Und dann sagt sie, lass uns eilen. Das ist das, die reife Braut dreht sich nicht um sich nur und macht Nabelschau und sagt, oh, ich und Jesus sind fertig, sondern sie sagt, es gibt einen Missionsauftrag, es gibt was zu tun. Sie legt ihr Leben hin, Dienst für andere. Sie folgt Jesus im Missionsauftrag. Das heißt, sie dient, sie liebt, sie gibt. Und diese Spannung, sagt die Braut, ich möchte beides haben, und zwar in dieser Reihenfolge. Ich will innig leben mit dir und ich will mit dir unterwegs sein und was für dich tun. Und das haben wir noch sehr, sehr wenig, wenn wir uns umschauen, so in der Kirche Jesu Christi so, also nicht in dieser Region, da ist alles super, aber sonst, es gibt da draußen Kirchen und Gemeinden, ja, also ihr werdet es nicht glauben, aber da haben wir das nicht so sehr. Sondern was wir haben ist, wir haben ein System geschaffen, wo du eine Martha-Christ sein musst. Jemand, der liefert, jemand, der was schafft, jemand, der anpackt, der mit einem Helfersyndrom rumrennt und das sieht sehr christlich aus. Und da merken wir, dass es uns brutal viel kostet und anstrengend ist und uns nicht erfüllt. Aber die reife Braut ist eine Braut, die sagt, ich will leben aus einer innigen Liebesbeziehung. Mein Innen soll groß sein, mein Innen soll geordnet sein, mein Innen soll voll sein und dann soll es auch ins Außen gehen. Und viele haben fast Angst zu sagen, ich schraube meine Aktivitäten runter, ich schraube meine ganzen Außensachen ein bisschen runter und ich kümmere mich mal um mein Innen, ich kümmere mich mal um meine Gottesbeziehung. Weil sie sagen, oh, er muss ja was machen, ja? Einer muss ja was schaffen. Und wir produzieren Diener statt Liebhaber. Aber ein Diener wird immer halt nur das tun, was er tun muss. Aber wenn wir wirkliche Liebhaber Jesus sind, wir werden unser Leben ausgießen, werden mehr tun, als jeder Diener jemals tun würde. Du brauchst keine Angst haben, dass wenn du dich in den Mann verliebst, der sein Leben für die Welt hingegeben hat, dass du nicht aktiv wirst. Keine Angst, ganz entspannt. Du kannst einfach mal 5 oder 10 Jahre deines Lebens vor allem mal aufs Innen fokussieren. Und das ist immer parallel. Das ist nie nur das eine oder das andere. Und das ist meine Lebensvision. Ich möchte jemand sein, der tief innen verliebt in Jesus ist. Und das ist mein ganzer Erfolg und mein ganzes Glück. Und ich wähle ihn über alles andere. Und dann kommt es automatisch in ein Außen und ich möchte wirklich was bewegen für Gott, aber das soll nicht mein Lebenssinn sein. Das soll nicht das sein, worüber ich mich definiere. Und das ist ein Kampf, vielleicht spürt ihr das in euch selber. Aber die Braut sagt, das ist, was zusammengehört. Ich möchte zum Schluss was von Bernhard von Clairvaux noch mit euch teilen. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt, das war dieser Mönch, der das Hohelied sehr, sehr intensiv studiert hat. Und Bernhard von Clairvaux war ein Mann, der sehr, sehr, sehr tief mit Gott war, sehr kontemplativ gelebt hat, der sehr nah am Herzen Gottes war und der dafür bekannt war, wirklich jemand zu sein, der extrem nah am Herzen Gottes ist. Und gleichzeitig war er ein extrem aktiver Mensch. Es gibt in der Kirchengeschichte wenig Menschen, die so viel Einfluss hatten wie er. Die wollten ihn noch mehrmals zum Papst machen, aber er hat immer abgelehnt. Und er hat allerdings dann die ganzen Päpste beraten und gesagt, was sie tun sollen. Und der war ein extrem aktiver Mensch. Und der konnte unglaublich kraftvoll predigen. Die Leute haben geliebt, ihn predigen zu hören. Man sagt, dass er selbst in Regionen in Europa, wo er gepredigt hat, wo die Leute ihn nicht verstanden haben, weil sie eine andere Sprache gesprochen haben, waren sie so gefesselt, bevor sein Übersetzer was gesagt hat, sind Leute in Tränen ausgebrochen, weil er so eine Gegenwart Gottes auf seinem Leben hatte. Also war ein Mann, der echt was bewegt. Der hatte sogar einen eigenen Schreiber, der nur dafür da war, die Heilungszeugnisse und so weiter aufzuschreiben, um das sauber zu dokumentieren. Also da hat Bernhard von Clairvaux so ein Faible für gehabt, dass man nicht übertreibt, sondern wirklich, wenn es nur 23 waren, die ja dann nur 23 aufschreiben und genau detailliert, wer da wie geheilt wurde und welcher Tote und so weiter. Ja. Also völlig verrückt, was du für Geschichten von ihm liest. Ein extrem aktiver Mann, extrem viel Außenwirkung, aber sein Geheimnis war eine Innenwirkung. Er hat immer ein Bild gebraucht, wo er gesagt hat, das christliche Leben ist hier mit Hohelied, zieh mich dir nach und lass uns eilen. Also führ mich in eine Tiefe mit dir und dann will ich dir nachgehen, dass er gesagt hat, das christliche Leben ist, du musst dich tief versenken in Gott und füllen lassen mit Gott. Und wenn du dann voll bist, dann passiert automatisch, dass du überfließt. Und wenn du übergeflossen bist, bist du danach immer noch voll. Und er sagt, ein Problem der Christen, das hat sich irgendwie in 1000 Jahren nicht so sehr geändert, ist, dass wir immer sagen, wir wollen Kanal sein, wir wollen ein Rohr sein, ja, also ein Werkzeug in der Hand Gottes, Gott, gebrauche mich, ja. Aber wenn du das lebendige Wasser durch so ein Rohr pfeifen lässt, dann ist das Rohr danach leer. Und das, was viele kennen, ja. So, man macht ganz viel für Gott, danach bleibst du erschöpft zurück. Und er sagt, das christliche Leben ist das, du lässt dich füllen, und automatisch, du wirst geben und zum Schluss bleibst du voll. Und immer wenn du merkst, dass du nicht mehr voll bist, dann geh tiefer rein. Und das Hohelied hilft uns dabei, das tiefer zu entdecken und zu erleben. Und heute habe ich dir nur so ein bisschen umrissen, um was im Hohelied geht. Und wir müssen die letzten Verse da weglassen. Sind auch noch toll, könnt ihr auch noch drüber beten. Aber haben wir keine Zeit mehr. Und die nächsten beiden Male werden wir uns Jesus anschauen, wir werden uns dich anschauen. Und es wird so schön, wir werden es so genießen. Und ich glaube, wir dürfen das empfangen, so ein Leben zu leben. Ein Leben wie diese Braut, wo wir uns sehen nach dieser Tiefe in Gott, wo wir erleben, dass er uns in seine Gemächer führt, wie dieser Satz da heißt, ja, diese Innigkeit mit Gott zu erleben und wo dieses Leben, das Innen und das Außen passt, wo das zusammengehört. Und Jesus, darum bitte ich dich für uns, dass wir wirklich Menschen werden, die in erster Linie Liebhaber sind, die nicht Arbeiter sind, nicht nur Diener sind, nicht nur erlöste Sünder sind, sondern wir möchten verliebt sein in dich, wir möchten erfahren, was heißt geliebt zu sein und möchten dich mit den Augen der Braut sehen und uns mit deinen Augen als Bräutigam. Und ich bete, dass du das anfängst in uns freizusetzen und uns tiefer zu offenbaren und ich bete, dass du uns berührst und küsst mit deinem Wort. In Jesu Namen. Ich mag uns einladen, das Hohelied ist ein Lied und man kann es zurückbeten und ich mag dich ermutigen, es zu tun. Mag ich ermutigen, es die nächsten Wochen ab und zu mal zu lesen. Du brauchst so 15, wenn du langsam liest, 20 Minuten, um einfach mal durchzulesen. Und dann nimm die einzelnen Sätze, bet sie zurück. Aber das Hohelied ist in erster Linie ein Lied. Und deswegen sollte man singen. Und das werden wir hier tun, jetzt immer in den Zeiten nach der Lehre. Also wir haben jetzt offiziell Ende. Aber hier drin ist noch Gebetsraum. Und wir werden dieses Wort und heute diese Verse hier singen und darüber meditieren und nachdenken. Und ich lade dich ein, einfach hier zu sein und es aufzusaugen und zurückzusingen. Und manchmal werden so Chorus, also so gesungene Gebete hier formuliert, da kannst du gerne mitsingen und es über deinem Herzen ausbeten und aussingen. Und du wirst feststellen, dass Augustinus recht hatte, wenn er gesagt hat, einmal gesungen ist zweimal gebetet. Es macht mehr mit uns, wenn wir die Wahrheiten singen. Deswegen herzliche Einladung, musst auch nicht mitsingen, kannst einfach da sein, aber in dieser Atmosphäre einfach Gott zu begegnen, ihn zu genießen.